So, ich habe eben noch einen Eindruck gegeben gekriegt. Und der passt auch nochmal dazu. Wer von euch kennt Esther nicht aus der Bibel? Also wer kennt sie nicht? Dann gehe ich da kurz drauf ein. Die Geschichte von Esther, genau. Ja. Esther war eine Königin und in der Zeit, als sie Königin war, war es so, dass die hatten mehrere Frauen, wie die Könige damals. Und wenn eine dieser Königinnen zum König wollte, dann durfte sie da nicht einfach hin, es sei denn, der König hatte sie eingeladen. Dann konnte sie da hin, aber nicht einfach so von sich aus. Ganz anders als heute, sondern wenn sie dann zu ihm hin wollte, wenn sie ein dringendes Anliegen hatte, dann musste sie im Hof warten. Und wenn der König dann sein Zepter ausgestreckt hat, dann durfte sie zu ihm kommen. So, ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Geschichte, warum Esther was vom König wollte, sondern es ging eigentlich nur um diese Geschichte von wegen, hebt der König jetzt sein Zepter, darf sie jetzt kommen oder nicht? So, Esther stand am Eingang des Thronsaals und wartete auf eine Einladung des Königs. Und er streckte sein Zepter aus auf sie, das heißt, sie durfte kommen. Und so wie Esther stehen einige von hier, also hier im Gottesdienst, vor dem Eingang des Thronsaals. Habt keine Furcht, kommt zu mir. König Jesus streckt sein Zepter aus nach dir. Strecke deine Arme aus, damit ich dich auf meinen Schoß hochheben kann. Ich habe meine Liebe ausgegossen in dein Herz. Jetzt will ich es neu aktivieren. Das passt zu dem, was wir vorher gehört haben. Den Eisbrecher, der mit Macht, mit Kraft in unser Leben hinein etwas durchbricht, um etwas Gutes daraus zu machen. Und es passt auch zu diesem lachenden und weinenden Auge, weil er sieht, er will es neu aktivieren. Also er sieht etwas, was nicht so ist, wie es sein soll. So, und jetzt komme ich zu meiner Predigt. Es geht um lebendigen Glauben. Wer von euch glaubt an Jesus? Und bei wem ist der Glaube lebendig? Vielleicht frage ich am Ende nochmal. Wie komme ich dazu, darüber zu predigen? Weil der Herr mich darauf gestoßen hat. Erzähl euch, wie das passiert ist. Mein Computer macht mir manchmal in der letzten Zeit, also in den letzten, eigentlich seit ich den habe, der geht nicht immer gleich an. Also wenn ich da auf die Starttaste drücke, normalerweise geht ein Computer dann an. Ja, so soll das sein. Meiner tut das nicht immer. Und ich habe inzwischen so ein paar Methoden rausgefunden, wie ich dann doch ankriege. Aber trotzdem, das funktioniert auch nicht immer auf Anhieb. Und am Donnerstag war es wieder mal soweit. Ich wollte eigentlich die Predigt vorbereiten, setze mich ins Büro, will den Computer anmachen. Und es passiert gar nichts. Ärger. Wieder. So richtig. So. Ich wusste eigentlich noch nicht, was ich predigen sollte. Also so, ja. Aber der erste ist immer Rechner anmachen. Und dann sprach der Herr zu mir: Wie wäre es, wenn du erstmal betest? Nimm dir Zeit für mich. Und dann kam mir doch danach gleich der Gedanke: Könnte es vielleicht sein, dass deswegen der Rechner nicht funktioniert? Könnte ja sein. Und dann machte der Herr mir deutlich, natürlich bin ich dann ins Gebet gegangen, weil Arbeiten am Rechner ging ja nicht. Und dann machte der Herr mir deutlich, dass ich zu sehr auf die Arbeit konzentriert bin und mir zu wenig Zeit für ihn nehme. Und dann sagte er: Du weißt, wie es funktioniert, aber ich möchte, dass du lebendig bleibst. Was wollte Gott mir damit sagen? Nun, die eine Seite ist, ich bin seit 17 Jahren im pastoralen Dienst. So, und ich habe bestimmt 800 Mal gepredigt. So, ich weiß also, wie Predigen funktioniert. So rein von der Ja, ich bin auch nicht mehr so nervös wie zu Anfang. Ich weiß eigentlich, wie es läuft. Ja. Aber die andere Seite ist, dass es dabei nicht um Wissen und um richtige Theologie und die richtige Methode geht. Es muss auch Leben drin sein. Es muss in mir leben. Das, was ich weiter sage, es muss in mir leben. Also bei mir geht es jedenfalls so, ich kann nicht einfach nur so predigen, ne, nur einfach nur Wissen weitergehen. Das muss in mir leben, sonst ist es keine Predigt für mich jedenfalls. Und das kann es nur, wenn es aus der Beziehung zum lebendigen Gott kommt. Was soll ich euch denn weitergeben? Von mir? Mein Glauben? Das reicht nicht. Das muss lebendiger Glaube von Gott sein, der in mich hineinkommt und dann weitergeht. Sonst funktioniert es nicht. So, darum ging es letztendlich. Und da hat mich Gott so richtig hingeschubst. Ich finde, Psalm 1 illustriert das sehr schön. Und ich lese mal die ersten drei Verse. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich nicht an Sündern, also der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat an der Weisung Jahwes und über sein Wort Tag und Nacht nachsinnt. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, es gelingt. Ein Baum lebt durch das Wasser, das durch ihn hindurchfließt, was er täglich zu sich nimmt, täglich neu. Hört er auf zu trinken, wird er trocken und verdorrt. Habt ihr alle wahrscheinlich schon mal erlebt, wenn ihr einen Garten habt, sowas passiert. Die Blätter verwelken, er blüht nicht mehr, er kann keine Frucht mehr bringen, logischerweise. Er steht noch eine Weile und es sieht so aus, dass er noch heile ist. Aber mit der Zeit wird er morsch und irgendwann fällt er um. Das war's. Gestorben, tot. Der Mensch, der mit Gott in Verbindung bleibt und über sein Wort nachsinnt, Tag und Nacht, das ist der, der täglich dieses Wasser zu sich nimmt, das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, und dadurch lebt er. Täglich, der hat kein Reservoir, der muss immer wieder neu trinken. Anders geht es nicht. Und mit dem Wort, was hier steht, ist nicht allein nur die Bibel gemeint. Das könnte man ja meinen. So, wir haben das Wort, wir haben die Bibel und wir sollen da Tag und Nacht, wer hat von euch Zeit, Tag und Nacht in der Bibel zu lesen? Ich nicht. Selbst als Pastor hat man diese Zeit nicht. So, hier ist nicht nur das Wort, das schriftliche Wort gemeint, das auch, ja, aber hier ist das lebendige Wort, was Gott zu uns spricht. Und vieles davon, was in der Bibel steht, ist das genau das, was Menschen von Gott gehört haben und nur aufgeschrieben haben. Also beides, natürlich auch das Wort Gottes, aber auch das, was er direkt zu uns spricht. Es geht um die Beziehung. Es geht um die Beziehung zu Gott, dass ich Gott kennenlerne, dass ich mit ihm kommuniziere, dass ich eine Verbindung habe zu ihm. Darum geht es. Und Gott ist bereit zu reden, jederzeit, immer. Egal, auch wenn du nachts aufwachst und denkst, eigentlich müsste ich ja, störe ich ja Gott. Nein, du störst Gott nicht. Er hat immer Zeit für dich. Er redet immer. Gerne. Wenn wir denn uns Zeit dazu nehmen. Er drängt sich nicht auf. Manchmal klopft er an, manchmal auch ein bisschen kräftiger. Eigentlich ist doch das ganz einfach, ne? Mit Gott zu reden, oder? Wir brauchen keine vorformulierten Gebete, keine irgendwas auswendig lernen. Wir können einfach mit Gott reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wenn da wirklich mal was rauskommt, was Gott nicht gefällt, dann sagt er dir das. Brauchst du keine Angst zu haben. Mach da. Wir dürfen mit Gott einfach so reden. Und ich habe mich gefragt, warum fällt mir das eigentlich so schwer? Warum nehme ich mir nicht die Zeit? Warum muss Gott mich immer dringen dazu? Und ich habe eine Antwort gefunden. Eigentlich sollte das ja für uns als Christen selbstverständlich sein, ne? Ich meine, wenn wir uns überlegen, was Jesus für uns getan hat, sollte das eigentlich selbstverständlich sein, dass wir mit ihm in Verbindung bleiben. Ich habe eine Antwort gefunden, weil Glauben Gewohnheit geworden ist. Ich will es mal ein bisschen überspitzt ausdrücken. Also fühlt euch jetzt nicht auf den Schlips getreten, wenn ihr denn einen umhabt. Wir wissen, wie es läuft, wir brauchen Gott nicht mehr dazu. Wir wissen, wie es läuft. Als ich mich bekehrt habe, also Gott, Jesus so richtig kennengelernt habe, natürlich habe ich von Jesus vorher schon mal gehört. Ja, ich bin in der evangelischen Kirche aufgewachsen, also ich habe durchaus schon mal von Jesus gehört, aber ich kannte ihn nicht. Aber als ich Jesus dann so richtig kennengelernt habe, da war ich von ihm begeistert. Könnt ihr mal meine Frau fragen, wie so noch schlimmer als mit dem bunten Hemd. Ich hatte auch Blumen in den Haaren und bin durch die Gegend gelaufen und habe I have a joy, joy, joy gerufen. Das war so die Begeisterung. Ich habe Jesus, wirklich war von Jesus begeistert. Ich hatte von der Bibel kaum Ahnung. Keine Theologie, gar nichts. Ja? Aber ich habe leidenschaftlich geglaubt. Ich brauchte ihn. Ich merkte, dass ich ihn brauchte. Ich war neugierig. Ich wollte mehr von der Bibel lernen. Ich habe eine uralte Bibel gehabt, noch im alten Deutsch. Ja, also einen Luther von 1912. Wenn ihr die mal lest, dann wisst ihr, dass da Ausdrücke drin stehen, die man heute, habt ihr schon mal was von Sintemal gehört? Ja, die, genau. Man weiß, wer alt ist, wenn man schon mal Sintemal gehört hat. Oder beziehungsweise man weiß, dass man... Nein, Hanna, bitte, entschuldige. Aber man hat dann schon mal alte Texte gelesen, mindestens so. Genau. Normalerweise, dieses Wort wird heute überhaupt nicht mehr... Da steht das mit drin und so manche andere Ausdrücke, die wir heute überhaupt nicht mehr gebrauchen. Und ich habe als junger Christ keine Ahnung von der Bibel. Und diese alte Bibel, die war noch in Altdeutsch geschrieben, also altdeutsche Druckschrift. Schon das ist eine Herausforderung zu lesen. Ich habe diese Bibel angefangen, von vorne bis hinten durchzulesen. Weil ich Hunger nach dem Wort Gottes hatte. Ich habe nicht alles verstanden, das glaubt mir. Das glaubt ihr mir aus Wort. Nicht nur, weil es so komisch geschrieben war, sondern auch inhaltlich. Aber ich hatte Hunger nach dem Wort Gottes. So. Und ich hatte wirklich Lust, mich für Jesus ein. Nicht nur Lust, sondern Freude daran. Ich wollte für Jesus da sein und Jesus dienen. Und das hat eine ganze, ganze lange Zeit angedauert. Ich lernte dazu, ich machte meine Erfahrungen und ich entwickelte Gewohnheiten und auch Gewohnheiten sind was Gutes. Eine Gewohnheit ist zum Beispiel, jeden Sonntag in Gottesdienst zu gehen. Da brauche ich nicht drüber nachdenken, das ist eine gute Gewohnheit. Ich gehe gerne in Gottesdienst, nicht nur, weil ich predigen muss. So, und manches wurde aber auch zur Routine. Auch manche Routine ist gut, wenn sie nicht starr wird und wenn wir sie nicht nur deswegen machen, weil wir sie immer machen, sondern weil wir auch immer wieder auch darüber nachdenken, warum mache ich das eigentlich? Um es kurz zu machen, mit den Jahren wusste ich, wie es läuft. Wie hat man sich als Christ zu geben? Wie hat man zu beten? Was hat man zu tun, zum Gottesdienst zu gehen? Mehr fröhlich auszusehen? Nein, das nicht. Aber so, ich brauchte Gott nicht mehr unbedingt, um nach außen hin ein frommes Bild von mir abzugeben, Christ zu sein. Ich konnte Christ. Und ich fing es an, selber zu machen, aus eigener Kraft. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Ich wäre überrascht, wenn nicht. Jeder von uns hat das, glaube ich, schon mal mitgekriegt, es aus eigener Kraft zu versuchen. Und wie schnell passiert das, dass du merkst, so läuft es nicht, so funktioniert es nicht. Glauben funktioniert. Du kannst nicht Christ selber leben, ohne Christus in dir. Funktioniert nicht. Aber Gott weiß, worauf das hinausläuft. Wir sind ja lebendig geworden dadurch, dass wir Jesus angenommen haben, in unser Leben eingeladen. Er weiß, worauf das hinausläuft. Und er will nicht, dass wir da hineinkommen, dass wir es selber machen. Und deswegen greift er ein. Ich habe eben eine Möglichkeit geschildert, wie er bei mir eingegriffen hat. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Und ich nehme jetzt mal nicht nur meine Beispiele, sondern ich nehme auch mal ein biblisches Beispiel. Jesus hat an 7 Gemeinden geschrieben, und das lesen wir in der Offenbarung. Das steht ziemlich zu Anfang in der Offenbarung. An 7 Gemeinden geschrieben und hat ihnen mitgeteilt, was er über sie denkt. Und ich nehme eine Gemeinde raus, den schreibt er, und zwar den Ephesern. Den schreibt er folgendes in Offenbarung 2:2-4. Ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Was haben sie nicht alles für Jesus gemacht? Also ich meine, was Jesus hier aufzählt, ich glaube, das kann keiner von uns sagen, dass wir so viel für Jesus gemacht haben. Es ist wirklich vorbildlich, absolut vorbildlich, mustergültig. Aber Jesus ist noch was viel anderes, was etwas wichtig ist, was viel, viel höher ist, als etwas für ihn zu tun. Nämlich die Liebe zu ihm, die Beziehung zu ihm aufrechtzuerhalten. Wir können so leicht etwas tun für Jesus, ohne Jesus. Aber Jesus möchte das nicht. Er möchte, dass wir das tun, was er möchte. Dass wir an seinem Herzen dran sind, dass wir wirklich seinen Willen tun, weil wir seinen Willen kennen. Und das geht nur, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben. Das ist die erste Liebe, diese Beziehung zu ihm, mit ihm reden, mit ihm sich unterhalten, ihn zu kennen. Das ist die erste Liebe. Und die haben sie vernachlässigt. Und die Beziehung zu ihm, das ist das, was ich lebendigen Glauben nenne. Lebendig, das heißt nicht, ich habe vor einer Woche zum letzten Mal gebetet. Und zwar nicht nur, Herr, bitte, 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 sondern wirklich auch mal zugehört. Beten ist nicht nur einseitig, sondern beten ist reden und hören. Beides. Was wollte ich jetzt damit sagen? Der lebendige Glaube, der irgendwann mal angefangen hat, kann sterben. Kann starr werden. Dieses Bild vom Eisbrecher. Er kann starr werden. Und dann bewegt sich nichts mehr. Aber lebendiger Glaube ist in Bewegung. Verändert sich. Auch dein Leben soll sich verändern. Es soll nicht so bleiben, wie es ist. Es soll lebendig sein, beweglich sein. So, also der lebendige Glaube kann sterben, wenn wir die Beziehung zu Jesus nicht pflegen. Darum geht es. Aber es gibt auch Glauben, der noch nie lebendig war. Das ist die andere Seite. Es gibt Glauben, der noch nie lebendig war. Wir leben in einem frommen Land, oder? Wir sind ein frommes Land. Punkt, Punkt, Punkt. Gewesen. Ja, wir waren mal ein frommes Land. Schon lange her. Kirche hat unser Land geprägt. Denkt alleine mal so an Luther, ja? Aber nicht nur Luther, es gab so viele, die unser Land geprägt haben und auch vom ganzen Denken her und so weiter. Glaube hat sich etabliert bei uns in unserem Land und Glaube ist zur Gewohnheit geworden. Als ich jung war, hielt ich es für eine Selbstverständlichkeit, dass Kinder getauft werden müssen. Ich hatte überhaupt keinen Zweifel dran, das war für mich wie ein Gesetz. Ich hatte ja noch keine Ahnung von Gesetzen oder sonst irgendwas. Das war ganz normal. Meine Eltern haben uns 4 taufen lassen, als wir Babys waren. Das gehörte dazu. Ganz selbstverständlich. Und meine Eltern aus meiner heutigen Sicht, aus meiner jetzigen Sicht, waren nicht gläubig. Die haben das nicht getan, weil sie uns Jesus ausgeliefert haben, sondern weil es Gewohnheit war, weil es sich gehörte so, weil man doch in der Kirche war. Das gehörte zum guten Ton. Da fragten die Nachbarn, sind deine Kinder schon getauft? Ja, das gehört dazu. Kennt ihr das? War bei uns ganz normal. So, und deswegen habe ich gedacht, das, ja, das gehört dazu, das gehört zum Leben dazu. Genauso Weihnachten zum Gottesdienst gehen, war bei uns auf dem Dorf ganz normal. Jeder ist zum Gottesdienst gegangen, deswegen ist Weihnachten auch immer die Kirche proppenvoll. Oder auch, wenn du heiraten wolltest, natürlich bist du zum Standesamt gegangen. Aber das Nächste war, so, du machst einen Termin beim Pastor und wirst kirchlich getraut. Das gehörte genauso dazu. Das war nicht, ach, wir können das eine oder das. Nein, das gehörte dazu. Und das Letzte ist, na, dazwischendrin kommen noch, dass die Kinder wieder getauft werden. Dann fangen wir wieder von vorne an. Aber man musste auch kirchlich bestattet werden. Das gehörte genauso dazu. So, das war Gewohnheit, das war in unserem Land, das wird heute immer mehr hinterfragt. Weil wenn Leute sich fragen, warum mache ich das eigentlich, und erkennen keinen Grund, weil das nämlich Gewohnheit geworden ist, zu einer Regel geworden ist, die nichts mehr mit Glauben zu tun hat. Das kommt nicht mehr aus dem Glaube, dieser Glaube ist tot, gestorben unterwegs. Ich weiß, bei Luther war der noch lebendig, da bin ich von überzeugt. Aber mit den Jahrhunderten ist dieser Glaube gestorben in vielen, vielen Kirchen. Ich hoffe nur eingefroren, aber ich glaube, bei vielen ist er gar nicht da gewesen. Wer als Baby getauft, ich bin ja auch als Baby getauft, da war kein Glaube. Ich habe nicht geglaubt. Ich habe keine Beziehung zu Jesus gehabt. Das war nichts als nass werden. Genauso wie baden. Nichts anderes, nur dass das Wasser kalt war und es in der Kirche stattgefunden hat. Anders war das nichts. Wozu? Wozu? Das war nichts anderes als eine Tradition. Da war kein Glaube. Ich musste erst zum Glauben kommen. Dieser Glaube musste erst lebendig werden. Und da, das ist das. So, wir leben in einem Land, wo das bei vielen noch Gewohnheit ist. Manche treten inzwischen aus, auch manchmal nur aus finanziellen Gründen. Eigentlich wollen sie immer noch kirchlich getraut werden, weil das so eine schöne Feier ist. Und sie wollen auch kirchlich bestattet werden. Aber bitte, nur weil du kirchlich bestattet wirst, kommst du nicht in den Himmel. Wo denkst du hin? Es gibt ein Beispiel in der Bibel, das eigentlich genau dem entspricht, fast genau, nicht ganz genau. Die Pharisäer werden uns im Neuen Testament explizit genannt. Und was ist das Charakteristische bei den Pharisäern? Für sie war ganz wichtig, wir gehören der Gemeinschaft an. Wir würden heute jetzt in unserem Fall sagen, wir gehören der Kirche an. Das ist ganz wichtig, du musst einer Kirche angehören. Das Zweite war, sie hielten sich ganz penibel an Gesetze und Regeln. Das ist heute nicht mehr ganz so. Das ist das Einzige, was sich unterscheidet. Und sie hielten Rituale und Gebote ganz genau ein. Und das macht man heute in der Kirche noch genauso. Die Rituale und Gebote sind immer noch die gleichen. Nur, dass man sich nicht mehr so sehr dieses Gesetz ist bei den Pharisäern viel, viel größer als hier. Aber in der Bibel steht etwas darüber, sie hatten den äußeren Schein von Frömmigkeit. Aber die Kraft verleugnen sie, weil sie sie gar nicht hatten. Also bei den Pharisäern bin ich nicht ganz so sicher, aber heute, es ist tot. Es ist keine Kraft da. Ich sage das nicht über jeden und alle, bitte versteht mich richtig, ich will nicht die Kirche, weder die evangelische noch die katholische, jetzt niedermachen, aber ich sehe da ganz viel Tod drin. Das ist das Problem und sie machen den Menschen vor, sie würden, weil sie zur Kirche gehören, glauben, zu Jesus gehören, zu Gott gehören und das stimmt nicht. Und auch weil du Rituale machst, weil du dich taufen lässt und dann kirchlich heiratest, glaubst du nicht. Da ist keine lebendige Beziehung da. Dieser Glaube ist tot. Und dieser Glaube wird nur dadurch lebendig, wenn wir unser Leben Jesus geben, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben. Dadurch werden wir lebendig. Dadurch wird der Glaube lebendig. Das ist das Einzige. Ein weiteres Beispiel ist Hiob. Bei ihm war der Glaube noch nie lebendig gewesen. Seine Geschichte lesen wir im Alten Testament. Ich versuche das mal so ganz grob so ein bisschen zu erzählen, nicht die ganze Geschichte, das würde zu lange dauern. Hiob war ein überaus reicher Mann, der an Gott glaubt und sich penibel an Gottes Gebote hält. Also kein Pharisäer in dem Sinne, sondern er glaubte, dass es Gott gibt und er hielt sich an Gott und war gehorsam. Und in der Blüte seines Lebens erleidet er kaum vorstellbares Leid. Er verliert seinen Besitz, seine Kinder kommen um und er wird schwer krank. Grund genug für ihn, oder das wäre alles Grund genug, Gott zu verleugnen und zu sagen, was habe ich mit dir zu tun, wenn es mir so geht in meinem Leben. Aber das tut er nicht. Drei Freunde besuchen ihn und sie setzen sich mit Hiob auseinander. Das ist das Hauptteil dieses Buches, die Reden von den drei Freunden und die Antworten, die Hiob darauf gibt. Sie setzen sich mit ihm über das auseinander, was Hiob passiert ist und warum es dazu gekommen ist. Und in den Entgegnungen, die Hiob dann auf seine Freunde hat, hält Hiob immer noch an Gott fest. Er verleugnet ihn nicht. Er gibt sogar ein paar ganz bemerkenswerte Glaubensbekenntnisse von sich. Das ist wirklich interessant, was Hiob da sagt. Das haben wir zum Teil als Sprichwörter, das müsst ihr mal nachlesen. Das ist wirklich in dieser Lage, dass man so an Gott festhalten kann, das ist schon wirklich erstaunlich. Aber natürlich, er hadert auch mit Gott. Und er ist mit Gott am Diskutieren und er wirft ihm Ungerechtigkeit vor. Völlig verständlich. Ja? Und er fordert ihn heraus, sich ihm direkt zu stellen und ihm zu sagen, was er ihm vorwirft, also was Gott Hiob vorwirft, warum es ihm so geht. Was habe ich falsch gemacht, dass es mir so geht? Kennt ihr die Frage? Genau, und diese Frage stellt Hiob eigentlich auch, so an Gott. Und nach langer, langer Zeit, nach diesen ganzen Reden und so weiter, Gott nimmt Gott die Herausforderung an. Da wird nicht mehr nur über Gott gesprochen, weil die Freunde reden auch nur alle über Gott, nicht mit Gott. Aber Gott nimmt diese Herausforderung an und stellt sich zu Hiob und spricht ihn persönlich an. Er macht Hiob klar, dass Hiob gar nicht in der Lage ist, die Größe und die Macht und die Herrlichkeit Gottes überhaupt zu begreifen. Er macht ihm also erstmal so, wer bin ich eigentlich? Guck doch erstmal hin, wer ich eigentlich bin. So, das macht er ihm klar. Und dann macht er ihm anhand von Beispielen, anhand der Vielfalt der Schöpfung, macht er Hiob seine Begrenztheit bewusst. Wie klein Hiob eigentlich ist. Das ist wirklich interessant zu lesen. Und dann fordert er ihn auf, dass Hiob Gott belehren soll. Und Hiob antwortet. Und das lese ich euch jetzt mal, das zeigt mal an. Hiob 42, 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und jetzt kommt was Besonderes, deswegen muss ich da ein bisschen darauf hinweisen. Jetzt zitiert Hiob Gott. Der nächste Satz ist das, was Gott zu Hiob gesagt hat. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das ist das, was Gott zu Hiob gesagt hat. Und Hiob antwortet auf diese Frage. Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Und jetzt kommt das Gleiche nochmal. Hiob zitiert das, was Gott zu ihm gesagt hat. Höre nun, ich will reden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Das hat Gott zu Hiob gesagt. Belehre mich doch. Und was sagt Hiob dazu? Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Hier an diesen paar Versen wird deutlich, Hiobs Glaube war tot. Vom Hörensagen hatte ich von dir, ich habe mal von dir gehört, aber ich kannte dich überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, wer du bist. Ich habe nur von dir gehört. Aber in dem Moment, als Gott direkt zu ihm spricht, wird eine Beziehung hergestellt. Und Hiob erkennt die Größe, die Weisheit, die Macht, die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen diese Antworten, er erkennt auf einmal, wie groß oder wie klein er eigentlich ist. Wie klein. Wenn ich Gott anschaue, oh, sieht man mich überhaupt noch? Sieht man mich überhaupt noch? Steht ihr? Und dann hat er Buße getan, hat sich vor Gott gebeugt und hat um Entschuldigung gebeten. Das, was ich dir vorgeworfen habe, stimmt alles nicht. Ich nehme das zurück. Ich tue Buße in Staub und Asche. Vergib mir. Damit hat er eine Verbindung hergestellt und sich Gott angeschlossen. Und das im Alten Testament. Das ist eigentlich das, was wir hier lesen, ist eigentlich genau das, was wir machen, wenn wir uns bekehren. Wir stellen uns Gott, Jesus gegenüber und sagen, Herr, vergib mir, ich habe dich nie so gesehen, wie du wirklich bist. Aber ich will eine Beziehung mit dir, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Das ist Bekehrung, nichts anderes. Hiob schließt Frieden mit Gott und dadurch wird sein Glaube lebendig. Und Gott ist weiterhin in seinem Leben drin. Er war es vorher schon, aber eben halt von außen. Aber jetzt ist die Beziehung da und wie es Hiob geht mit der Geschichte, ich lasse das einfach mal offen, das dürft ihr lesen. In der Bibel steht das im Alten Testament, Hiob. Lest, also wenn ihr die Bibel noch nicht so gut kennt, lest das in einer neueren Übersetzung. Es ist einfacher zu lesen. Schon auch vom Inhalt ist es manches ein bisschen kompliziert, aber es lohnt sich zu lesen, auch diese Auseinandersetzung von den Freunden mit Hiob, weil die Freunde glauben auch nicht wirklich an Gott. Die haben ganz viele gute Vorschläge, gut gemeinte Vorschläge und Vorwürfe. Du musst doch gesündigt haben, wenn es dir so geht. Was für ein Blödsinn. Können wir viel daraus lernen, auch wie wir mit Leuten umgehen, die im Leid sind. Also lest das mal und dann wisst ihr auch, wie es dann ausgeht, ob es hier danach gut ging oder nicht. Lasse ich jetzt einfach mal offen. Ich muss euch ja mal ein bisschen zum Bibellesen triezen. Also, was können wir daraus lernen? Es reicht nicht, an einen Gott zu glauben. Wenn ich Gott nicht glaube, wenn ich ihm persönlich nicht glaube, dann reicht das nicht. Ich muss mich ihm anvertrauen. Es geht nicht anders. Ich muss ihn kennenlernen. Wie soll ich ihm vertrauen, wenn ich ihn nicht kenne? Ja? Wie soll ich mich jemandem anvertrauen, mein Leben anvertrauen, wenn ich ihn nicht kenne? Wenn ich nur von ihm gehört habe? Genau das ist es. Lebendig wird der Glaube erst in dem Moment, wenn die Beziehung da ist. Wenn ich ihn erkenne, wenn ich sein Herz erkenne, wenn ich seine Liebe spüre und erkenne, dann ist Beziehung da, dann ist Leben da. So. Und Gott möchte, dass wir ihn erkennen, so wie er ist als Person. Darum ist Jesus auf diese Erde gekommen. Das ist der Grund. Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist Gottes Sohn. Gott war im Himmel bei Gott. Und er ist auf diese Erde gekommen und ist Mensch geworden, damit wir ihn erkennen können, wie Gott ist. Weil Jesus ist genauso wie Gott. In seiner Liebe, in seiner Güte, in seinem Glauben, aber auch in seiner Andersheit. Er war anders. Er war trotzdem Mensch, er war liebevoll, er hatte alle menschlichen Eigenschaften und trotzdem war er anders in so vielen Dingen. Er hat sich nicht versuchen lassen, er hat nie gesündigt. Aber hat so vielen Menschen geholfen. Und genau das ist das, was Gott auch tun will. So, Gott ist Mensch geworden durch Jesus. Aber das war nicht der einzige Grund, warum Jesus gekommen ist, sondern Jesus ist unschuldig verurteilt worden zum Tod. Und dieses Urteil ist vollstreckt worden. Obwohl er nie gesündigt hatte, ist er verurteilt worden. Das hat er gemacht, um uns zu retten. Stellvertretend für uns ist er ans Kreuz gegangen. Und deswegen können wir unsere Schuld auf ihn laden und sagen, Jesus, nimm du meine Schuld. Du bist doch schon dafür gestorben und damit ist sie gesühnt. Wir können unsere Schuld bei ihm loswerden, komplett. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, hauptsächlich, damit wir wieder Frieden mit Gott haben, damit wir eine Beziehung zu Gott haben. Jesus ist derjenige, der unseren Glauben lebendig macht und den Frieden mit Gott schließt. Und dann können wir Gott sehen, wie er wirklich ist und mit ihm reden und ihn spüren. Das ist der Grund. Glaube wird nur durch Jesus lebendig. Es gibt keinen anderen Weg. Ein Baum lebt nicht dadurch, dass er weiß, dass 5 Meter weiter ein Bach fließt. Wenn er seine Wurzeln nicht ausstreckt zu diesem Bach und dieses Wasser trinkt, wird er gar nicht erst wachsen. Und wie kommen wir als Menschen auf die Idee, wir wissen ja, dass es einen Gott gibt, deswegen glauben wir an Gott und wir gehören ja auch zur Kirche und lassen uns taufen und alles das. Wie kommen wir auf die Idee, dass wir dadurch leben? Wir haben doch gar keine Verbindung zu Gott. Nur wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann ist die Verbindung hergestellt und dann leben wir. Und zwar nicht nur in diesem Leben, und diese Verbindung zu Jesus geht weit über den Tod hinaus, bis ins ewige Leben. Er weckt uns wieder auf, genauso wie Jesus wieder auferstanden ist, nachdem er gekreuzigt wurde, weckt er uns auch wieder auf und wir leben ewig bei Gott. Der Glaube an Gott, die Mitgliedschaft, also an Gott, die Mitgliedschaft in der Kirche oder Gemeinde und all dein frommes Gehabe, machen deinen Glauben nicht lebendig. Das geschieht allein durch Jesus. Wie kann ich meinen Glauben nun lebendig erhalten? Also wenn du Jesus schon aufgenommen hast, wie kann ich den am Leben erhalten? Lass den Eisbrecher durch. Das wäre jetzt die kurze Antwort. Also der erste Schritt, nachdem mein Glaube lebendig geworden ist, also wenn ich mich bekehrt habe, der nächste Schritt ist erstmal, diese Beziehung zu festigen, festzumachen. Nicht nur Freundschaft zu pflegen, sondern festzumachen. Und damit ist die Taufe gemeint. Das ist der eigentliche Grund, warum Taufe in der Bibel steht und wir uns taufen lassen sollen. Wenn die Beziehung da ist, wenn ich Jesus kenne, wenn ich Jesus liebe und sage, ich will bei dir bleiben, dann lasse ich mich taufen. Das ist so wie bei der Ehe. Wenn ich mich verliebt habe und möchte, ja jetzt ich, mit meiner Frau zusammenleben, ein Leben lang, dann heirate ich sie, dann mache ich diese Verbindung fest und sage, ich verspreche dir, dass wir zusammenbleiben, bis der Tod uns scheidet. Das ist Festmachen. Und das ist, genau so machen wir das in der Taufe. Dieses Festmachen, dieses Versprechen, Jesus, ich will bei dir bleiben. Aber es besteht ja noch so ein gewisser Zeitraum zwischen diesem Versprechen, der Taufe oder der Hochzeit, wie auch immer, und dem Tod. Für uns, also in Bezug auf Jesus, der Auferstehung. So, was machen wir in dieser Zwischenzeit? Das kann ganz, ganz schön lange dauern. Die Beziehung muss erhalten bleiben. Ja? Ich muss in meine Ehe investieren. Wenn ich sage, jetzt bin ich verheiratet, jetzt brauche ich mich um meine Frau nicht mehr kümmern, wie schnell ist Ingrid dann weg? Verständlicherweise. Und wisst ihr, was man in Ehekursen mit am allerersten lernt und was mit eins der ganz wesentlichen Dinge ist? Kommunikation. Kommunikation ist das